Heute haben wir ein sehr, ja, was heißt heute? Wir hatten ja jetzt immer herausfordernde Themen. Das Wort Gottes ist immer sehr herausfordernd. Heute haben wir das Thema, das Unterthema über dem großen Oberthema: Nur wer sein Leben teilt, kann Gottes Liebe glaubwürdig weitergeben. Wird ein bisschen spannend. Ihr werdet es noch sehen, wir werden nachher noch aus der Bibel einen Text gucken, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, gucken wir uns mal einen Abschnitt an, unter anderem, aber erstmal versuchen wir uns jetzt mal so am letzten Morgen nochmal reinzudenken in das Thema. Gucken wir mal die nächste Folie. Normalerweise, so nachdem ich jetzt über 30 Jahre im Dienst bin, also ich war 3 Jahre in der FEG Watzenborn-Steinberg, auf dem Dorfpastor. So da, wo die Leute immer gucken, wann du als Pastor den Rollladen hochmachst, ob du samstags um 5 Uhr die Gasse gekehrt hast, die wissen alles über dich. Anschließend ging es weiter nach Flandern, da waren wir in so einer kleinen, ja, ich sag mal, kein Großstadt, 30.000 Einwohner in Gerardsbergen, in Ostflandern. Das war dann so ein bisschen eine Gemeindegründung, die schon was größer war, wo wir praktisch dann mit dabei waren. Dann ging es nach St. Vith, wo wir selber die Gemeinde gegründet haben. Und jetzt bin ich in einer Gemeinde, die ist jetzt, langsam geht die so auf die 120 Jahre zu. Ja, das ist schon ein richtig altes Schiff, sag ich mal. Ja. So, auf jeden Fall, in all diesen ganzen Jahren ist mir etwas aufgefallen. Wenn man im Gemeindebau ist, dann beschäftigt man sich ja ständig immer mit den neuesten Trends, ja. Was kommt jetzt wieder von den USA rüber? Ja? Wie werden wir in Rheinbach auch endlich eine Mega-Church? Ja? Vielleicht wollen wir ja sowas oder auch nicht, je nachdem. Ja? Und so weiter. Also kommt ja immer ständig etwas Neues. Was alle Gemeinden immer wieder machen, was mir aufgefallen ist, jetzt hier habt ihr ja diesen bekannten Alpha-Kurs. Wenn es also darum geht, das Evangelium weiter zu sagen, dann hat sich in der Zwischenzeit jetzt etabliert, dass in Gemeinden Kurse angeboten werden. Haben wir in Belgien auch gemacht. In Belgien hieß das Ding dann der Bibel-Entdecken-Kurs. Ist auch ganz nett. Ist extra in Belgien entwickelt worden für dieses Umfeld dort. Und hier in den deutschen Gemeinden, habe ich schon gemerkt, überall ist Alpha. Gibt nichts mehr, wo es kein Alpha gibt. Nur ganz selten gibt es noch Gemeinden, die kein Alpha machen. Also das heißt mal im Klartext, was machen wir, wenn wir Menschen etwas weitergeben wollen von dem, was in deinem und meinem Herzen lebt. Wir machen es so. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz das hier holen und meine Zeichenkünste mal ein bisschen hervorholen. Und zum Glück mag ich zeichnen.
Und?
Oh, Moment, ich muss das mal ablegen hier.
So, müsst ihr mal gerade Geduld haben. Ich male jetzt mal was. So. Könnt ihr erkennen, was das ist?
Ja. Das sollte eine Kirche sein. Ist auch. Ja. Okay, was wir also machen, wir haben also jetzt diese Kurse. Und was sagen wir jetzt? Also, wir wollen jetzt Menschen mit dem Evangelium erreichen und was sagen wir jetzt den Leuten? Jetzt findet bei euch also der Alpha-Kurs statt. Was sagt ihr also jetzt zu den Leuten, die den Alpha-Kurs machen sollen? Wie ladet ihr die ein? Ja, sie hat es direkt auf den Punkt gebracht. Wir sagen ihnen, hier, da ist wieder ein Alpha-Kurs, da kannst du Gott kennenlernen, komm zu uns. Komm. Komm zu uns. Beim Alpha-Kurs ist das Schöne, da lohnt sich sogar zu euch zu kommen. Warum? Da gibt es Essen. Bei uns haben wir schon festgestellt, unsere Gemeinde ist im sozialen Brennpunkt, da kommen Leute, die kommen nur wegen Essen. Und dann gehen die wieder. Gibt's auch. Ja, die freuen sich einfach, dass es was Leckeres zu essen gibt. Also, komm zu uns. Das haben wir also jetzt mal, wenn es um den Alpha-Kurs geht. So, neben dem Alpha-Kurs, kannst du die nächste Folie machen, gibt es natürlich noch, noch andere Kurse. Haben wir auch alles schon gemacht, ja? Wenn Alpha rum ist, gibt es einen Vertikalkurs. Und wenn Vertikalkurs rum ist und die Leute haben sich noch nicht bekehrt, kriegen sie noch Training im Christentum von Kurs 0 bis Kurs was weiß ich. Ja? So, also kurstechnisch sind wir hervorragend ausgestattet. Aber der Knackpunkt ist, wie ich hier sagte, die Leute sollen zu uns kommen. Das heißt, du hast irgendwie Beziehungen zum Arbeitskollegen, zu deinen Nachbarn, zu irgendwelchen Freunden, die du vielleicht vom Fußball oder sonst wo kennst, oder vom Sportverein oder von der Rückengymnastik, ja, keine Ahnung, wo du halt hingehst. Auf jeden Fall, hier habe ich es nochmal, ihr seht ihr euer schönes Gemeindegebäude, das habe ich sogar im Internet gefunden, ja. Und mein Auto hat immer schön hier vorne rechts neben dem Kasten gestanden, ja. Also von daher, lassen wir die Leute zu uns kommen. Kommt ihr zu uns? Und jetzt mal eine kurze Frage an der Stelle. Wenn ihr jetzt mal überlegt, wenn ihr jetzt so Leute einladet, wie leicht oder schwer fällt den Leuten das, zu uns zu kommen? Schwer. Warum eigentlich? Wir beißen doch nicht, oder? Also ihr seht alle so lieb aus, ja, dass man denkt, ja, da kann man doch direkt hingehen, oder nicht? Warum kommen die Leute nicht gerne zu uns? Warum machen die das nicht gerne? Was meint ihr?
Muss man erstmal rüberfahren.
Da muss man, sag's mal.
Rüberfahren.
Also sie sagt, da muss man rüberfahren. Okay, also ist mal das Fahren. Habt ihr noch eine Idee? Warum kommen Leute nicht gerne zu uns? Warum machen wir es nicht? Was meinst du dazu?
Ja, die Angst vor Unbekanntem.
Ist was Unbekanntes.
Auf welche Menschen treffe ich? Gerade bei der FEG, sektenähnlich vielleicht.
Ja, sehr gut, genau. Das heißt also, die Leute kommen jetzt zu uns, aber sie denken dann ja, wer weiß, was das ist? Was ist das überhaupt? Also die protestantische Kirche und die katholische Kirche, die kennen sie vielleicht noch so gerade, ja, heutzutage im Postmodernismus. Aber dann, eine Freikirche kennen Sie ja noch viel weniger. Was ist das für ein komisches Ding? Und was glauben die? Und vielleicht haben die irgendwelche Sonderlehren oder was weiß ich. So, jetzt gucken wir mal weiter. Also, wir haben uns diese Frage gestellt und gesehen, also wir bieten Kurse an, Leute sollen zu uns kommen, aber die tun sich schwer damit. Verständlicherweise. Weil stell dir einfach vor, wie es ist, wenn du irgendwo hingehen sollst, ja? Keine Ahnung, die kommunistische Partei lädt dich jetzt ein und sagt, hier, komm zu uns, wir machen Kurses im Kommunismus, ja? Da guckt er schon, müssen wir gucken, dein Gesicht sagt, Kommunismus? Nein, da gehe ich gar nicht hin. Und genauso ist das auch bei den anderen Leuten. Da kommt noch ein anderer Punkt dazu, den kann ich euch aus meiner Erfahrung sagen. Leute haben vor einer Sache Angst, das kann man jetzt nicht gut auf einer Folie darstellen. Die haben nicht nur Angst vor dem Unbekannten, sondern sie haben Angst davor, dass du sie religiös machen willst. Weißt du, was das ist? Religiös. Was ist der Unterschied zwischen Religion und einer lebendigen Beziehung zu Gott? Du kannst Leute auf der Straße fragen, wenn sie zum Alpha-Kurs kommen, denken sie, du willst, dass sie jetzt jeden Sonntag in die Kirche rennen und irgendwie ihr Leben ein bisschen einen frommeren Anstrich bekommt. Und dann sagen sie sich, genau das will ich nicht, weil wozu brauche ich noch irgendeinen komischen, frommen Anstrich? Den brauche ich nicht. Und manchmal führen diese Leute sogar eine glücklichere Ehe als du und sind mit ihrem Leben zufrieden. Und dann sagen die sich, ich muss keine Religion haben, brauche ich nicht. Und jetzt gucken wir mal weiter. Also das hindert sie, zu uns zu kommen. Wir laden sie ein, machen mal weiter, drücken mal die nächste Folie. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir so wichtig ist. Und wir gucken uns gleich von der Bibel nochmal richtig ab. Erstmal ein paar Folien. Und hier habe ich ein Bild aus dem Jesus-Video wieder gefunden. Ja, also dem von Campus, der überall verbreitet wird. Hier seht ihr hoffentlich Jesus und Zachäus. Was hat Jesus uns vorgelebt? Er hat uns etwas vorgelebt. Wir haben aus dem Geh, also Jesus hat gesagt, hier steht eigentlich Geh, geht hin, haben wir gemacht, komm zu uns. Das ist komisch irgendwie, oder? Das Vermächtnis Jesu, bevor er in den Himmel aufgefahren war, hieß, geht hin. Und wir haben gemacht, komm zu uns. Ist halt einfacher, ja? Hingehen, strengt an, werden wir gleich noch sehen. Hier, was macht Jesus hier? Jesus geht jetzt zu dem Zachäus und jetzt macht er etwas. Bevor er ihm etwas sagt, macht er etwas. Nämlich was? Er sagt zu dem Zachäus, da oben am Baum, komm mal runter. Und heute will ich was? Ja, wir gehen mal essen. Wie sieht's aus, Zachäus? Ich komm bei dir mal essen. In Belgien hätten wir gesagt, wir gehen eine Jute Frit essen, ja? Und noch so ein kleines Schüppiler dazu trinken, ja? So. Auf jeden Fall, wir essen mal was zusammen. Darf ich mal was fragen? Warum ist Essen so wichtig? Bei Deutschen ist Essen nicht so wichtig, habe ich schon gemerkt. Wie ich wieder nach Deutschland kam, habe ich nur gesehen, überall Dönerbude, und da geht jeder hin. Bei uns ist Süleyman direkt neben der Gemeinde. Ganzen jungen Erwachsenen auch, Leute, in meinem Alter immer sonntags, zack, dahin, schnell was essen. Und ich weiß noch, wenn wir von Belgien nach Deutschland gingen, in die Pizzeria mit meinem Vater, der im Altenheim in Brüll war, dann saßen da Leute, die sagten, das hat jetzt schon 5 Minuten gedauert, bis die Pizza kommt. Wann kommt die endlich? Dann, Hand hoch, hier, Bedienung. Wann kommt die Pizza? Und wenn die Pizza da ist, wie essen die Deutschen dann? Hier, sie hat das toll vorgemacht, ja? Wie so ein bisschen wie so ein Hase, ja? Ja? Ich dachte, muss schnell gehen. Und dann hier wieder Bedienung, bezahlen, weiter. Und wisst ihr was? Das ist ein großes Problem. Wir sind keine Kultur, in der Gastfreundschaft, in der man Zeit hat. Wenn du in Belgien einen Hausbesuch gemacht hast, als Pastor, wird man in Deutschland sagen, das ist sowas von uneffizient. Übrigens auch ein deutsches Wort, ja? Uneffizient, ja? Nämlich, dann dauert das halt mal 3 Stunden. Setz dich, wir trinken Kaffee und wenn du dann gerade gehen willst, dann sagen die Leute zu dir, das wäre jetzt, ich habe noch was, Matthias. Haben sie 3 Stunden nicht mit dir drüber geredet, aber jetzt musst du noch zum Abendessen bleiben. So, und was ich damit sagen will, ist, das ist das eine Extrem und wir sind auf der anderen Seite in Deutschland. Das Essen ist unglaublich wichtig, weil beim Essen, wenn du zum Beispiel Raclette machst, dann können die Leute ihre Kartoffeln da drauflegen und den Käse da drauflegen. Und gleichzeitig kann man sich mal langsam annähern aneinander. Es kann Vertrauen entstehen. Also, Leben teilen ist zum Beispiel, dass du dir überlegst, wie könntest du mit den Menschen, mit denen du in Kontakt bist, dir mal Zeit nehmen, mit ihnen etwas zu essen. Aber bitte nicht sofort denken, welches Traktat muss ich ihnen dann zum Schluss noch überreichen. Iss einfach nur mal mit den Leuten und lass sie mal gucken, wie dein Wohnzimmer aussieht und wie du lebst und dass du vom Essen vielleicht noch dankst für das Essen und dann ist Punkt. Und hör ihnen gut zu, weil das hat Jesus auch gemacht. Wir sind oft viel zu schnell. Wir müssen erstmal Menschen verstehen lernen. Das hat Jesus gemacht. Er war ja der Sohn Gottes, er wusste sowieso sofort, was im Menschen ist. Und das wissen wir nicht. Und darum müssen wir uns Zeit nehmen, diesen Leuten zuzuhören. Nächstes Bild. Jesus und Nikodemus. Könnt ihr ihn sehen? Naja, es ist halt eben bei Nacht. Ja, das Problem ist hier mit dem Beamer hier, dass normalerweise sind das alle top. Auf dem Laptop könnt ihr die alle ganz top sehen. Die sind eigentlich tipptopp auch von der Pixelauflösung und so weiter. Aber durch das Helle hier sieht man die nicht anständig. Also, Jesus und Nikodemus. Jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt irgendein Arbeitskollege oder so, der hat jetzt Beziehungen aufgebaut und der hat jetzt Fragen. Wenn du merkst, dass jemand Fragen hat, wie findest du das denn? Viele Christen sagen ja, einerseits ist es schön, dass er Fragen hat, fängt an, Fragen zu stellen. Und dann merkst du auf einmal, dass derjenige dir Fragen stellt, wo du keine Antwort weißt. Zum Beispiel haben mir Leute mal gefragt und gesagt, wir fragen mal hier hinten, so den Fachmann hier, die haben dann zu mir gesagt, hier Matthias, woher weißt du, dass du den Heiligen Geist hast und du hast es dir nicht eingebildet, weil du es halt schon in 100 Predigten gehört hast. Hast du eine Idee?
Ja, da kann ich auch nicht sofort was antworten.
Ja, das finde ich, das, wisst ihr, was das soll, oder? Das war eine authentische Antwort übrigens. So viel zum Thema Authentizität. Wenn er das seinem Freund sagt, sagt er, wie cool. Er weiß auch nicht alles. Doch, das war eine ehrliche Antwort. Und wisst ihr, was wir gemacht haben als Gemeindebau? Im Gemeindebau haben wir genau das gemacht. Wir haben den Leuten gesagt, weißt du was, da hab ich, weiß ich jetzt nicht, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ich werde jetzt mal nachgucken, ich gucke halt mal in der Bibel nach. Und nächstes Mal, wenn wir uns wiedersehen, dann gucke ich mal und versuche ich mal eine Antwort zu finden. Okay, so, also, wir haben oft auch Angst vor den Fragen. Der Nikodemus, der hatte viele Fragen. Und wisst ihr was, Leute, die Fragen haben, für die brauchst du Zeit. Nicht, dass du denkst, hoffentlich bekehrt er sich bald, weil wir brauchen in der Kinderstunde noch ein paar Mitarbeiter. Wenn ich in die Gemeinde gucke, ihr lacht, aber ihr werdet es sehen. Schaut in eure Gemeinde. Kaum kommt eine neue Familie, die nach Rheinbach zieht. In Belgien gab es das nicht. Da zog niemand nach Belgien. Da gab es halt nur die Einheimischen und in Luxemburg auch. Aber hier in Deutschland ist das halt anders. Nach Rheinbach kommen auch mal Christen und da könnt ihr gucken. Kaum sind sie in der Gemeinde. Wo warst du? Okay, die Gemeinde, was hast du da gemacht? Das? Okay, und im Übrigen, da hätten wir gleich was für dich. Wir sind noch gar nicht richtig angekommen in unseren Gemeinden. Das erschreckt mich. Wisst ihr was? Wir reden immer so liebevoll und säuseln so fromm. Entschuldigt mal, wenn ich das mal so sage. Aber unsere Kultur, die ist oft manchmal gar nicht wie bei Jesus. Und deswegen, es braucht Zeit. Lasst euch mal ein bisschen Zeit. Gott hat auch Zeit. Guck mal dein Leben an, wie lange es gedauert hat, bis du Dinge verstanden hast, die Gott dir deutlich gemacht hat. Dann wirst du etwas barmherziger. Das dauert nämlich oft auch Jahre. Gucken wir weiter. Jesus und Nikodemus haben wir hier. Weiter. Jesus und die Prostituierte. Die hatte ich gestern auch schon erwähnt. Ja, vielleicht hast du irgendjemanden, der so im Zerbruch lebt. Gerade die Ehe kaputt. Gibt es ja ganz oft heutzutage. Sagt dein Arbeitskollege, guckst ihn an, siehst schon, ach du Liebzeit. Ja, sie hat gerade Schluss gemacht, sie ist gestern ausgezogen. Bitte? Ah ja, okay. Ja, das können wir gerne machen. Pass mal auf, wir gucken mal gerade. So. Ist jetzt alles außen, oder? Nee. Jetzt habe ich hier unten noch einen Schalter gedrückt. Was ist denn da drüben? Wo sind denn da die Schalter? Okay. Ja, wenn es zu dunkel wird. Ist das Problem? Das Flipchart stellen wir noch so weg, so, damit hier auch jeder was sehen kann. So, guck mal, jetzt sieht man die Bilder wenigstens mal, ja? Ich stelle mich hier hin, dass ihr seht. Jesus und die Prostituierte. Schau mal, wenn du jetzt einen Menschen hast in deiner Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft, die gehören auch dazu, deine Nichten, deine Neffen, deine Brüder, deine Schwestern, dein Vater, deine Mutter vielleicht, dann sind ja auch oft Menschen, die nicht Jesus nachfolgen. Und wie viel Zerbruch gibt es? In Belgien habe ich schon sehr viel Zerbruch erlebt, durch das, was die römisch-katholische Kirche da in Belgien angestellt hat. Und gleichzeitig jetzt, wie ich hier in Deutschland gekommen bin, habe ich gedacht, es ist genau dasselbe, nur auf Deutsch. Kaputte Leben gibt es massenhaft, und zwar auch bei Leuten, wo du denkst, dass gar nichts kaputt ist. Die sind ganz anständig, haben tolle Berufe und alles und trotzdem ist es kaputt. Und wisst ihr was? Was braucht es da Zeit? Ein Ohr zum Zuhören. Nicht Ratschläge geben, ja, dann musst du das und das machen. Hör einfach nur mal zu. Und mach das dann mal so. Dann kannst du sagen, weißt du was, wenn du möchtest, dann bete ich für dich. Punkt. Lass es mal dabei. Und hör wieder zu. Leute sagen dir dann irgendwann, mir hat noch nie jemand zugehört. Und du warst der Erste, der mir mal einfach nur zugehört hat. Und das macht, dass Vertrauen kommt. Leben teilen ist Zeit von deinem Leben investieren in andere. Gucken wir die nächste Folie. Jesus und die Frau im Jakobsbrunnen. Stellt euch mal vor, so eine Frau kommt in eure Gemeinde. Ihr wisst ja, wie viele Männer die hatte. Wie viele hatte sie? Wie viele? Wie viele? Fünf ist schon ganz gut, ist schon heiß. Wie viel hat sie wirklich? Er hat sechs gesagt. Und den du jetzt hast. Also hatte sie sechs. Genau. Wisst ihr was? Hast du schon mal sowas erlebt, dass jemand kommt und sagt, ich habe gerade meinen sechsten Partner hier. Lebensabschnittspartner. Die Matratze des Dorfes oder der Stadt. Wisst ihr, was ich damit meine? ständig mit dem anderen im Bett liegen. Und so jemand kommt jetzt in deine Gemeinde, wenn dann mal kommt. Oder du hast Kontakt mit so jemandem. Ich beobachte, dass in frommen Kreisen Leute mit solchen Menschen nicht mehr umgehen können, dass sie sagen, ach du liebe Zeit, was ist das denn jetzt hier? Und wisst ihr, was das Problem ist? Das ist genau das Problem. Wir sagen, wir reden von der Liebe Gottes, aber wir zeigen sie nicht. Und das Tolle bei Jesus ist, Jesus kommt nicht und sagt, guten Tag, liebe Frau, ich hätte gerne mal einen Schluck Wasser. Und wenn du mir den gegeben hast, dann sage ich dir mal, was du für eine Matratze vom Dorf bist. Wie kannst du, der du als Samaritanerin da auf dem Berg Gerizim anbetest, Johannes 4, wie kannst du eigentlich so ein blödes Leben führen? Hat er nicht gemacht. Er hat etwas anderes angesprochen. Was hat er nämlich bei ihm angesprochen, bei der Frau? Den Lebensdurst. Hallo, dir fehlt was. Du hast Hunger nach Liebe und du suchst an der verkehrten Quelle. Das ist dein Problem. Also, hier auch, das ist jetzt keine leichte Situation, aber was hat Jesus gemacht? Er hat Zeit genommen. Er hat sich einfach dahingesetzt, mit der Frau geredet. Normalerweise machte man das nicht im Orient. Männer mit einer Frau reden schon gar nicht in der Mittagsstunde, wenn es glühend heiß draußen war. Er hat sich die Zeit genommen, aber diese Zeit, die er da Leben geteilt hat mit der Frau, nicht nur Evangelium, bim bum, schnell mal erklärt, sondern Leben geteilt. Und das hat was gemacht mit der Frau. Er hat ein ganzes Dorf auf den Kopf gekrempelt, weil die hat es nachher nämlich den anderen Leuten im Dorf erzählt und dann sind die auch gekommen und gesagt, wir wollen Jesus auch mal kennenlernen. Gucken wir mal weiter. Aquila und Priscilla haben Apollos bei sich aufgenommen. Ja, der war jetzt schon ein bisschen mit Jesus unterwegs, aber es zeigt was, was die gemacht haben. Die haben einen Menschen bei sich zu Hause aufgenommen und haben gesagt, hier, komm du mal bei uns. Wir haben das auch gemacht als Missionar. Wir haben, ja, nicht nur als Missionar, wir versuchen es auch jetzt noch. Weihnachten, jetzt letzten Weihnachten, haben wir auch wieder Leute aufgenommen. Davor in Belgien haben wir es auch gemacht. Geschiedene, wo der Ehepartner gestorben ist, wo Probleme waren. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Wir haben unseren Kindern das erklärt und wisst ihr, was unsere Kinder heute machen? Die machen genau das Gleiche. Wir sind darüber nicht bitter geworden. Wir haben es ihnen erklärt, warum wir das machen, dass das was mit der Liebe von Gott zu tun hat. Und das haben diese Leute gemacht, bei sich im Haus mal jemand aufnimmt. Nicht für immer, aber für einen begrenzten Zeitpunkt. Gucken wir weiter, Leben teilen. Den haben wir jetzt noch. Petrus und der Centurio Cornelius. Hat auch Leben geteilt. Nachdem Gott klar gemacht hat, geh mal hin und erklär denen das, ist er ja in so eine ganze Familie gekommen. Der Cornelius, der hatte seine ganze Verwandtschaft da versammelt. Das war schon richtig krass. Und dann heißt es, und er blieb dann noch dort. Er hat Zeit verbracht mit den Leuten. Und als gute Deutsche haben wir geile Zeit. Es muss immer rattern, unser Leben. Das ist das Problem. Haben keine Zeit. So, also da Zeit für eine ganze Großfamilie. Gucken wir weiter. Nächste Folie. Philippus und der Kämmerer, wieder Zeit zum Zuhören und zum Fragen beantworten. Mal ein bisschen auf der Kutsche mitfahren. Natürlich nicht in die Richtung, wo der Philippus hin wollte, sondern es ging ja nach Äthiopien. Da kam der Mann ja her. So ein bisschen mitgefahren auf der Kutsche. Und hat ihm die Fragen beantwortet. Auch Zeit wieder investiert und Leben geteilt mit diesem Mann. Gucken wir weiter. Jetzt kommt Paulus und Menschen aus der Stadt Thessaloniki. Thessaloniki, wisst ihr ja, liegt in Griechenland. Vielleicht war er dort zufälligerweise schon mal im Urlaub. Und jetzt schaut mal, jetzt wollte ich mit euch mal den Paulus die Folie da lassen und da ist jemand. Traurig, oh, da kriegt man einfach sofort Mitleid, oder? Geht es euch auch so, ja, ja? Wenn so ein kleines Kind am Schreien ist, dann wird unser Herz ganz weich. Schaut mal, Leben teilen. Ich möchte euch mal ein bisschen vorlesen aus der Bibel vom Apostel Paulus. Leben teilen. Der Apostel Paulus war nach Thessaloniki gekommen. Und neben dem, dass er im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 2 davon redet, dass sie ganz authentisch waren, während sie mit den Leuten dort zusammen waren, heißt es dann folgendes. Ihr könnt das nachlesen, 1. Thessalonicher 2, Vers 7 und dann folgende. Da heißt es, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, und jetzt passt mal gut auf, was er jetzt sagt, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Leben teilen. Nicht nur, ach ja, ich bringe meinen Nachbarn mit und dann die ganze Zeit da beim Alpha-Kurs sitzen mit meinem Nachbarn zusammen, da habe ich keine Lust dazu. Ich schicke ihn dann, ich gehe am ersten Abend, bringe ich ihn zur Gemeinde, dann fahre ich wieder heim. Dann gucke ich Sportschau. Sag ich mal so. Wisst ihr, was der Paulus hier sagt? Er sagt, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. Habt ihr gerade gesehen, wie das geht? Kinder pflegen ist, darf ich mal die Mütter mal fragen, wer ist Mutter hier alles hier? Sind einige hier, ja? Sag mir mal, wie das ist. Ist das immer der leichteste Job des Lebens oder wie ist das?
Sehr fein, auch wenn ich Kräfte
zerrehe. Ja, genau. Das würde ich auch sagen. Also wenn ich mich erinnere, wie unsere Kinder klein waren, ja, dann kommt der Mann nach Hause und dann sagt die Frau, Schatz, also heute habe ich Kopfschmerzen, die Kinder haben den ganzen Tag nur so dieses, ja? Kinder, wollen wir jetzt mal essen? Es schmeckt nicht. Und so weiter, ja? Ihr kennt das. So, kannst du mal deinen Schulranzen packen? Keine Lust, ja? Wo hast du eigentlich deine Turnhose? Die habe ich in der Schule liegen lassen, ja? Also, wisst ihr, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. Jetzt spüren wir etwas. Das sehen wir ganz am Schluss noch in der PowerPoint. Leben teilen ist etwas. Wenn du jetzt mal so ganz still wirst und in dein Herz reinhorchst. Leben teilen bedeutet ein Opfer, das du bringst. Jesus, wir reden immer von dem Opfer. Ja, Jesus hat sich dahin gegeben und geopfert. Und aber das können wir ja den höchsten Tönen loben. Aber wie ist das mit deinem Leben? Leben teilen ist ein Opfer. Wenn ich wie eine Mutter ihre Kinder pflege, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Jetzt mal eine Frage. Wo bekommst du eigentlich die Kraft her, dass du dein Leben teilen kannst und wie eine Mutter, Kinder, wie diese Leute, mit denen du in Kontakt bist, Zeit da rein zu investieren, sie von Herzen zu lieben, obwohl du sie vielleicht gar nicht liebst. Und obwohl du denkst, na boah, ist das anstrengend, ja. Das kann ich gar nicht. Jetzt sag mir mal, wie können wir das schaffen? Wie kannst du das schaffen? Die Bibel sagt hier etwas und fordert uns heraus, aber jetzt kommt die Frage, wie schaffen wir das denn? Jesus lebt in mir nämlich durch den Heiligen Geist. Wisst ihr, was das Tolle ist? Die Frucht des Heiligen Geistes ist Agape-Liebe. Liebe, die liebt, auch wenn es nichts zu lieben gibt. Wer gibt dir diese Liebe? Nicht du dir selbst. Die gibt der Heilige Geist dir. Und die Freundlichkeit und die Güte und die Sanftmut und alle das, was du alles nicht hast, das gibt der Heilige Geist dir. Deine Aufgabe ist also, wenn du Leben teilst, nicht hinzugehen und zu sagen, naja, das muss ich halt jetzt machen, der Matthias Schilp hat es ja auf der Freizeit so gesagt. Ach ja, wieder mal so eine kleine Heule. Haben wir es jetzt mal wieder gehört? Sondern wenn du nach Hause gehst, dann musst du zu Gott kommen und sagen, ich kann das gar nicht, was du da in deinem Wort sagst. Ich habe auch keine Lust dazu. Strengt mich alles viel zu viel an. Leben teilen. Aber Gott, ich will dein Jünger sein. Mach es so wie Jesus. Er hat auch gesagt, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber dein Wille geschehe. Und wisst ihr, was dann passiert, als er es Jesus gesagt hat? War ganz ehrlich. Und sei ehrlich an der Stelle. Und als Jesus ehrlich war, was passiert im Lukas-Evangelium? Dann heißt es, dann kam ein Engel und stärkte ihn. Und als er ihn gestärkt hatte, konnte er Gottes Willen tun. Du kannst Gottes Willen nicht tun ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Geht nicht. Und das musst du dir merken. Du musst wie bei deiner Bohrmaschine oder beim Bügeleisen den Stecker in die Steckdose stecken und regelmäßig angeschlossen sein, damit du es nicht in deiner Kraft machen musst. Sonst wirst du scheitern, sonst wirst du müde, dann bist du Mitarbeiter und willst Menschen für Christus gewinnen und irgendwann nach 5 Jahren werde ich dich fragen, dann sagst du, ich bin ausgebrannt. Keine Kraft mehr. Wisst ihr, warum ich nach 30 Jahren noch nicht ausgebrannt bin? Ich habe auch noch nie einen Burnout gehabt. Das hat mit der Beziehung zu Jesus zu tun. Ehrlich sein. Ehrlich. Einfach ehrlich. Jesus, heute habe ich mal gerade keine Lust. Heute ist mir das Leben einfach zu schwer, zu mühsam. Und wenn ich mit meiner Frau zusammen bete, wir beten ganz ehrlich. Wir kommentieren uns auch nicht, wenn wir ehrlich miteinander sind vor Gott. Wir lassen das so stehen, damit wir unser Herz bei Gott ausschütten können. Und genau dasselbe, das hat Paulus hier auch gemacht. Jetzt guck mal, was er noch weiter sagt. Er ist nicht nur wie eine Mutter gewesen zu ihren Kindern, sondern, wenn ihr dann einfach weiter lest, dann sagt er in Vers 11, Kapitel 2, denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Jetzt könnte man die Väter fragen, ihr Lieben, gell? Das ist doch was. Dieses Ermahnen und dann das Kind trösten und so weiter. Das ist auch nicht einfach, wenn du deinem Kind dann sagen musst, weißt du, das, was du jetzt wieder gemacht hast, das war jetzt nicht gut gewesen. Das ist auch anstrengend. Und schaut mal, wie wir in Belgien noch waren, weiß ich noch, dann im Glaubensgrundkurs, da sitzen dann Leute mir gegenüber, der sagt dann hier, Matthias, weißt du, gestern habe ich noch 20 Bier getrunken. Also in Belgien haben die halt diese 0,2, ja, das ist nicht ein halber Liter dann gleich, ja, dann würde er unter den Tisch liegen. Aber so 20, 0,2, das klappt auch mal, ohne unter den Tisch zu liegen. Aber trotzdem hat das Auswirkungen gehabt, die Trinkerei, der viele Alkohol, 400 Sorten Bier in Belgien, ja, da kann man reichlich probieren bis zum Umfallen. Und wie oft musste ich Leute ermahnen, die dann auf dem Weg zu Jesus waren. Und das ist unbequem, das macht keinen Spaß. Oder Leute trösten. Wie viele Stunden, weiß ich, habe ich mal mit einem LKW-Fahrer telefoniert, der in Trennung von seiner Frau lebte, sich nicht scheiden lassen wollte. Hat er mich immer angerufen, Matthias, ich bin hier seelisch dermaßen auf der Rille am Laufen. Hast du mal ein Ohr für mich nochmal, dass ich mit dir nochmal reden kann? Und vor allen Dingen bet mit mir nochmal, weil ich kann es fast nicht aushalten. Mit dem habe ich 7 Jahre lang, bis er zum Glauben kam, regelmäßig telefoniert. 7 Jahre lang. Und das kannst du niemals aus eigener Kraft schaffen. Wie ein Vater sein oder wie eine Mutter sein, so wie Paulus das hier gemacht hat. Und dabei macht er noch Folgendes, dann sagt er hier noch, wir sind dann nicht mit Schmeichelworten umgegangen oder haben eigene Ehre gesucht. Hat er auch noch nicht mal. Hat sogar die richtigen Motive gehabt, wenn er mit den Leuten zusammen war. Und das ist schon sehr herausfordernd. Jetzt gucken wir mal weiter. Das war Paulus und die Gemeinde in Thessaloniki. Jetzt kommt nochmal der Punkt, Leben teilen. Es ist schwer, ja. Es ist ein Opfer, aber du kannst es in der Kraft des Heiligen Geistes mit Gott schaffen. Und jetzt kommt der Punkt, warum Leben teilen so wichtig ist. Warum, wenn ihr zum Alpha-Kurs einladet, du mit dabei sein solltest. In Belgien habe ich den Leuten immer gesagt, wenn du einen Freund oder eine Freundin mitbringst, dann bist du die ganze Zeit dabei und du bist verantwortlich für die Person. Nicht der Pastor. Nicht das Mitarbeiterteam vom Alpha-Kurs, sondern derjenige, du bist derjenige, der diesen Kontakt hat mit diesem Menschen. Und wenn der nachher Fragen hat, dann bist du für den verantwortlich. Und der Punkt ist, Leben teilen ist deswegen so wichtig, wenn wir das Evangelium weitergeben wollen, weil wenn Menschen in dein Leben reingucken dürfen und du dein Leben mit ihnen teilst, entsteht Vertrauen. Und ihr könnt gucken, da gibt es dann so schöne Pyramiden, zum Beispiel die Teampyramide. Womit fangen Beziehungen immer an? Fangen wir mit einer Sache an. Mit Vertrauen. Könnt ihr gucken, wenn in der Gemeinde ein neues Team aufgemacht wird und ihr habt euch keine Zeit genommen, euch richtig kennenzulernen, dann könnt ihr gucken, dann gibt das meistens Probleme. Wir müssen wissen, wer der andere ist. Da muss Vertrauen aufgebaut werden. Und wenn das aufgebaut ist, dann hast du das Fundament gelegt, um darauf zu bauen. Gucken wir weiter. Leben teilen. Hier sieht man es nochmal. Hier seht ihr so ein paar Missionare, die ich auch im Internet irgendwie gefunden habe. Ja, so, das ist ein typischer Missionar oder Sozialarbeit irgendwo in Afrika. Ja, da die Frau, die kümmert sich um afrikanische Kinder. Da links seht ihr so ein Brunnenprojekt und unten seht ihr, wo meine Frau arbeitet. Dios de Suyana. So, das Krankenhaus in Peru auf 3000 Meter Höhe. So, alle diese Bilder haben etwas gemeinsam. Und das kann ich wirklich sagen, nachdem ich 25 Jahre Gemeindebau gemacht habe. In der Gegend, wo keine Christen sind, wo nichts ist. Wenn du Vertrauen aufgebaut hast, indem du Leben geteilt hast, dann wird man dich hören. Also ich bin zum Beispiel in Belgien, habe ich früher noch Motorrad gefahren, so eine 30 Jahre alte BMW mit Halogenscheinwerfer und Koffer hinten dran. Und da gab es einige Männer, die sind auch Motorrad gefahren. Ja? Habe ich gesagt, okay, komm, dann fahren wir so einen ganzen Samstag lang Richtung Motorrad. Bei euch in Rheinbach gibt es ja auch so Leute, ja? Die fahren dann in die Eifel, da weiß ich noch, die kamen uns besuchen dann. Ja? So, aber das ist dann, der Samstag ist dann weg mit den Leuten, aber das Leben teilen hat sich gelohnt, weil wenn man dann mal so mit dem Motorrad dann durch die Gegend geheizt ist und man sitzt dann nachher beim Trinken und dann kommen die Gespräche auf, dadurch das Vertrauen da. Und genau dasselbe ist auch hier. Wenn solche Leute, eure Missionare, oder wo ist der Manuel hier? Ich habe schon geguckt, wo steckt er dann? Ja, wenn er nachher in Mali ist, das Erste, was er machen muss, Vertrauen aufbauen. Wenn kein Vertrauen aufgebaut hat, werden die Leute ihn nicht hören. Wenn ich sage, wollen wir nicht hören, was du zu sagen hast. Du kommst aus Deutschland und willst uns hier was erzählen. Ohne Vertrauen funktioniert es nicht. Gucken wir weiter. Leben teilen, habe ich jetzt schon gesagt, ist ein Opfer. Und das steht sogar in der Bibel, hier könnt ihr es lesen, im Hebräer 13, Vers 16 steht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche, und dann steht es wörtlich da, solche Opfer gefallen Gott. Warum gefällt es Gott? Weil du damit etwas widerspiegelst, nämlich Gottes Wesen. Du spiegelst Jesus wieder dadurch, indem du das tust. Gucken wir weiter. Kommen jetzt am Ende von der PowerPoint. Lass mich erstmal reinkommen hier kurz. Ja. Hier seht ihr einen ganz wichtigen Vers, Galater 2, Vers 19 und 20. Und da steht etwas, das wird heute fast nicht mehr gepredigt in christlichen Gemeinden. Da steht, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Wenn man gekreuzigt wurde im Römerreich, die ersten drei Jahrhunderte waren ja ständig Christen verfolgt, wenn man gekreuzigt wurde, wenn da steht, ich bin gekreuzigt, was heißt das? Sag das mal auf Hochdeutsch. Wenn du gekreuzigt bist, danach bist du? Moment.
Tot.
Tot bist du da. Wer am Kreuz hängt, ist grausam ermordet worden. Jesus sagt, dass ein Jünger Jesu daran erkannt wird, dass er täglich sein Kreuz auf sich nimmt. Das heißt nicht, dass du gebuckelt wie so ein Mönch da rumlaufen musst. Sondern sein Kreuz auf sich nimmt. Als Jesus das Kreuz auf sich nahm, hieß, ich sterbe jetzt gleich. Und was muss bei uns sterben? Nicht dein Ich muss sterben, wie viele sagen. Dein Ich bleibt immer gleich. Du bist eben der, du bist. Aber dein Ego muss sterben. Das Ego muss in den Tod gegeben werden. Und was hier steht ist, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, das alte Leben, mein Ego-Leben ist tot und das lebe ich nicht mehr. Und wenn du getauft bist, dann hast du in der Taufe genau das gesagt. Ego-Leben ist in den Tod gegeben. Und jetzt nehme ich das Auferstehungsleben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt kannst du dir die Frage stellen, bist du wirklich gestorben? Ich kenne viele Christen, die gesagt haben, ich will die Liebe von Jesus haben, aber sterben will ich nicht. Sterben hat etwas dazu, damit zu tun, dass du sagst, Jesus, ich gebe mein Leben und all die Rechte, die sich damit verbinden, aus meiner Hand raus und die gebe ich jetzt dir. Und da müssen wir drüber nachdenken. Da haben wir keine Lust drauf. Jesu Liebe, gerne. Aber Jesus als Herr sein lassen. Herr, mein Leben gehört dir. Ich gebe das ganz aus der Hand. Du sollst nicht nur im Kopf mich regieren, sondern mein ganzes Leben und mein ganzes Herz mit allen Konsequenzen, die das hat. Wenn du nicht gestorben bist, dann lebt noch das Alte in dir. Und du kannst deswegen sterben, weil Gott sagt, lass es doch sterben, weil ich wohne doch durch den Heiligen Geist in dir. Du kannst das Alte loslassen. Das neue Leben bringe ich durch den Heiligen Geist in dir zum Vorschein. Und so heißt es dann hier weiter, soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und für mich dahingegeben hat. Das heißt also, ich sterbe, warum? Ich gebe mein Leben aus der Hand. Warum? Weil Christus für mich gestorben ist. Er hat auch sein Leben hingegeben, und zwar schrecklich. Gucken wir noch weiter. Also, jetzt ist wichtig, Leben teilen geht nur, wenn dein Ego gestorben ist, wenn du alle Zimmer deines Lebens an Gott gegeben hast. Letztes, hier sagt der Paulus aus Apostelgeschichte 20, Vers 24, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. Das ist sehr, sehr herausfordernd. Ich achte mein Leben nicht wert. Ich sage es mal anders, ich sage es mal mit meinem Wort, was er sagt. Er sagt, wenn nur, ich habe nur einen Wunsch, sagt Paulus, und das ist, dass Christus groß wird in meinem Leben. Dass andere Christus sehen in mir, dass wenn ich im Grab liege und Leute über mich sprechen und sagen, ja, wer war denn der Schild, der da immer rumgelaufen ist? Wer war das? Was ist den Leuten dann hängen geblieben, wenn du tot bist und dein Leben ist zu Ende? Was sagen sie dann über dich? Wen oder was haben sie dann gesehen? Haben sie dann gesehen, dass Jesus in dir lebt? Dass sie sagen, ich habe Jesus gesehen. In allem, in der Ehe, in der Familie, im Beruf, in der Gemeinde, Jesus gesehen oder nicht. Und das große Ziel unseres Lebens ist, dass wir das sind zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Gnade, steht in Epheser 1. Das sagt der Paulus ja auch, ich will nur eins, den Lauf vollenden. Mein Leben ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Wichtiger ist, dass Christus in mir zum Zug kommt. Und dazu will ich euch herausfordern, wenn ihr beide nachdenkt darüber, wie ihr Menschen erreichen könnt, dann denkt immer daran, du kannst es, weil Christus in dir lebt durch den Heiligen Geist, und versuch einfach mal darüber nachzudenken die nächste Zeit, wie du dein Leben teilen kannst in dem Umfeld, in das Gott dich hineingestellt hat.